Kapitel 18. Michael Ende? Der Bekannte von Ingeborg, richtig? Michael nickte. Bekannt waren er und Ingeborg ohne Zweifel, auch wenn sie nicht zum ersten Mal beschlossen hatten, sich auf Probe zu trennen. Er vermisste sie, ihre Loyalität, ihr unbestechliches Urteil, ihre Bereitschaft, zu jeder Tages- und Nachtzeit alles stehen und liegen zu lassen, um mit ihm eine Szene zu erörtern, die ihm unter den Fingern stockte und splitterte. Sie las nie etwas, das er ihr hinschob, still für sich durch, sondern straffte den Rücken und begann, den Text mit ihrer androgynen Feuerstimme vorzutragen. Die Stimme war ein Fangnetz, in der jede Schwäche, jede Nachlässigkeit hängen blieb. Während er zuhörte und später über das Gehörte mit Ingeborg sprach, wurde Michael bewusst, wohin er mit dem Text wollte. Es stärkte sein Gespür, die Verständigung zwischen Kopf und Hand, zwischen Idee und Wort. Sein Schreiben profitierte von ihr. Noch immer hatte er kein Ziel erreicht, sondern tappte ziellos durchs Dunkel, doch in den vergangenen 3 Jahren war er zumindest in kleinen Schritten vorangekommen. Er erkannte im Dunkel jetzt immer häufiger Konturen. Fürs Kabarett schrieb er auch weiterhin. Aber mit wachsender Kraft zog es ihn vom Bonmot, von der Pointe, vom Erzählen für den Augenblick fort. So entstanden Gedichte, die ihm vorkamen, als hätte er sie von den Bildern seines Vaters abgeschrieben. Eines hatte Vera Hacken gelesen, an einem Abend, an dem sie ihm an einem Straßenstand einen ganzen Korb Brezen gekauft hatte, weil er ihr allzu verhungert aussah. »Wenn ich mir nicht bald etwas anderes einfallen lasse als schreiben, wird es wohl beim Hungern bleiben«, hatte er gesagt. Sie hatte sein Gedicht gelesen, aufgeblickt und erwidert: »Werden Sie Gigolo, aber lassen Sie sich ja nichts anderes einfallen als schreiben.« Verkaufen ließen sich die Gedichte nicht, doch seine Filmkritiken brachten ihm das Nötigste ein. Der Bayerische Rundfunk, vermittelt durch Vera und Ingeborg gleichermaßen, beauftragte ihn mit einer Reportagereihe über Süditalien und schickte ihn dafür erneut in sein gelobtes Land. Als er zurückkam, suchte er seinen Vater in dessen neuer Wohnung, die er mit der jungen Lotte Schlegel teilte, auf, weil er nicht anders konnte. Er war nicht vollständig ohne den Vater, drang ohne den Dialog mit ihm in Teile von sich selbst nicht vor. »Du hast mir gefehlt«, hatte der Vater gesagt. »Wenn ich dir der Vater, den du gern hättest, nicht mehr sein kann, vielleicht finden wir beide uns als Kollegen wieder.« »Ich male ja kaum noch.« »Du schreibst.« »Sehr wenig.« »Das ist eben so. Manchmal kann man nur warten.« Als er Michael schon an die Tür gebracht hatte, lief er noch einmal zurück in die Wohnung und kam mit einem Buch wieder. »Nimm das mit. Ich denke, es könnte dich interessieren.« Das Buch war von einem Autor namens Gustav René Hocke und hieß »Die Welt als Labyrinth«. Der Titel sprach auf der Stelle zu ihm, als wäre das Buch schon aufgeklappt, und ließ ihn ein. »Der Mann ist Journalist«, sagte der Vater, »Kunsthistoriker. Das Buch zieht unter den Kollegen, die sich der Fantastik verschrieben haben, Kreise wie die Bibel unter frommen Christen.« »Worum geht es darin?« »Manierismus«, antwortete sein Vater. Die kulturelle Epoche, die auf die Renaissance gefolgt war. Aufruhr und Verstörung nach Harmonie und Ebenmaß. »Ich weiß, was du denkst«, sagte sein Vater. »Das ist alles über 300 Jahre her und hilft mir hier und heute nicht weiter. Aber so ist es nicht. Hocke schreibt über das Chaos in Hirn, Herz und Blut, über den manieristischen Menschen aller Epochen, der sein Leben lang durch ein Labyrinth taumelt. Auf der Nachtseite. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, er schriebe über mich.«